der Podcast der Netzbegrünung.
Guten Tag, wir sind hier auf der Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90 Die Grünen und sitzen zusammen mit Personen, die sich mit Kurznachrichtendiensten in Deutschland beschäftigt haben. Namentlich Jennifer Herbert von der Netzbegrünung im Vorstand, Norbert Rytkowski, auch ehemals Vorstand.
Nee, ich war nie im Vorstand.
Du warst nie im Vorstand? Nein. Ach, faszinierend. Na gut, aber auf jeden Fall sehr engagiert in Netzbegrünung und Max Pfeuffer, auch aktueller Vorstand der Netzbegrünung. Wir wollen uns heute damit auseinandersetzen, was Kurznachrichtendienste in Deutschland in den letzten Jahren gemacht haben und wo sie herkommen. Ich glaube, die großen Teile der Recherche hast du gemacht, Max, oder?
Also von den Vergleichszahlen der Aktivität, genau. Ja, das hat mich die letzten Monate ein bisschen begleitet und sehr viele Daten angehäuft.
Das heißt, du hast da verschiedene Sachen laufen, die dir Zahlen liefern.
Genau. Also das ist bei Twitter nicht mehr ganz so einfach, weil die sehr viel Geld für Zahlen haben wollen. Aber bei allen anderen kann man sehr gut Datenhaufen anlegen.
Warum interessiert uns das, diese Daten?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was mich vor allem immer sehr triggert in Gesprächen, wenn alles nur noch über Reichweite und Nutzung diskutiert wird, aber überhaupt nicht hinterfragt wird, wofür diese Begriffe eigentlich so stehen. Und das ja ganz oft bei der Frage, welches Ziel verfolge ich für meine Social-Media-Strategie oder um mich selber zu informieren oder was auch immer, dass es ja ganz oft gar nicht die Zielgröße ist, um die es geht, sondern dass mich dann ja viel mehr interessiert, zum Beispiel, wo bekomme ich denn wirklich Informationen oder wo passiert denn wirklich was? Weil einfach nur davon, dass sehr viel angezeigt wird, heißt das ja noch lange nicht, dass da wirklich Information ist. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, wo ich mir gedacht habe, wäre ja mal spannend zu gucken. Weil auch ich so von der Medienwahrnehmung gedacht hätte, naja gut, ja, Twitter haben jetzt viele verlassen, aber oder X haben jetzt viele verlassen, aber spielt immer noch eine sehr, sehr große Rolle. Dann gucken wir doch mal irgendwie in die Zahlen, wie ist es denn wirklich? Und gleichzeitig sehen wir uns ja oft so ein bisschen dieser Formulierung ausgesetzt, ja, Mastodon, da ist ja alles total langweilig, da ist ja nichts los. Und da natürlich in die andere Richtung gedacht, ist das denn wirklich so? Also einfach mal mit Zahlen untermauern, einfach mal gucken, was ist gefühlt und was ist messbar.
Okay.
Genau, das war so der Hintergrund dazu.
Ja, bevor wir dann wirklich in die messbaren Sachen rangehen, gehen wir vielleicht nochmal ganz kurz die Runde durch, wer hier überhaupt am Tisch sitzt und warum uns das Thema interessiert. Jennifer sitzt neben mir. Was bringt das Thema für dich besonders an Interesse?
Also Max hat das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Das ist halt immer die Frage, wo investiert man seine Zeit rein? Und wir als Netzbegrünung wollen halt vor allem Sachen in den Vordergrund stellen, wo Nutzer nicht ihre Daten verkaufen müssen, um halt irgendwie teilhaben zu können an Social Media. Und deswegen gibt's ja von der Netzbegrünung auch verschiedene Dienste aus dem sogenannten Fediverse. Da werden wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, die wir anbieten, die wir auch den grünen Parteimitgliedern und unseren eigenen Vereinsmitgliedern anbieten. Und das halt weiter eben zu fördern und auch die Bedeutung, die das mittlerweile bekommen hat, in die Breite zu tragen, das ist eben unser Anliegen als Verein.
Ja, cool. Norbert, was bringt für dich, also wie kommst du persönlich dahin, dass du das besonders wichtig findest?
Also ich bin jetzt nicht der große Social-Media-Mensch tatsächlich. das hat im Prinzip bei mir angefangen, als ich in dieser Open-Source-Welt so ein bisschen aktiv war. Da fing das an, dass man auf die Art und Weise so ein bisschen davon erzählt hat, was man gerade wie macht. Das war irgendwann, weiß ich nicht, 2008 kam Identica, kommen wir vielleicht auch noch drauf. Da hatte ich dann auch damals schon einen Account und habe so ein bisschen das benutzt. Und tatsächlich so richtig eingestiegen bin ich dann erst, als ich zusammen mit Marian Steinbach 2019 die Mastodon Sans Grüne Social in Betrieb genommen habe. Ich nutze es auch, aber ich bin halt primär der Admin oder einer der beiden Admins, die dieses Ding betreiben. Ich glaube, deswegen sitze ich hier.
Das Technische. Ja, also finde ich eigentlich auch spannend, dass sehr unterschiedliche Nutzungsarten gibt von Social Media. Ich selber habe auch relativ viel Social Media genutzt, habe auch selber relativ viel beruflich damit zu tun gehabt, habe einen Instagram-Account für eine Universität aufgebaut und so, aber habe auch gesehen, dass ich persönlich wesentlich weniger nutze und auch wieder ein bisschen mehr auf der Suche bin, wo ist eigentlich der Mehrwert für mich bei Social Media und wo sind die Communities? Ich weiß nicht, Max, bist du ein Heavy-User, was Social Media angeht oder...
Also, das ist jetzt wieder die spannende Frage, wie man das so bezeichnen möchte. Also, Heavy User ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Jetzt vor allem nicht Heavy Poster. Und das sind, also, da kommen wir ja nachher drauf. Also, ich konsumiere schon einiges an Nachrichten, auch um halt so ein bisschen die Blase auch immer ein bisschen zu verlassen. Weil wenn ich jetzt meine einzelne News-Seite durchgehe und einfach nur sozusagen die News, die mir irgendjemand präsentiert, dann bin ich natürlich irgendwo auch eingeschränkt in dem, was ich wahrnehme. Und ich finde ja, dass viele Kurznachrichtendienste da so ein bisschen die Möglichkeit bieten, man folgt auch Leuten, die mal was von woanders teilen und wo man einfach mal irgendwie auf einen Blog kommt oder auf irgendeine Newsseite, die man sonst vielleicht nicht so besucht und einfach mal so ein bisschen seine eigene Blase verlässt und mal sich mit irgendwas beschäftigt, was jemand anders für wichtig gerade hält. Genau, das ist so...
Kann irgendjemand von euch eine schöne Definition für Kurznachrichtendienst liefern? Norbert, von der technischen Seite vielleicht?
Also ich glaube, bei Twitter war das ja damals so dieses Ding, dass es halt eine Nachricht ist, die in eine SMS passt. Ne? Also ich glaube, das initiale Limit bei Twitter waren ja, glaube ich, 140 Zeichen.
Ich glaube, sie haben es dann auf 160 und dann ging es weiter.
Ja, aber ich glaube, das initiale Limit kam, glaube ich, daher, weil man auch per SMS eben, also man hat da eine SMS hingeschickt und dann ist das veröffentlicht worden. Ich glaube, daher kam das. Und das war halt wirklich so dieses Ding, kurz, prägnant. Und ich meine, das ist dann langsam ausgeufert, weil es halt nur 160 Zeichen gab. Da sind dann Threads entstanden, dass jemand 10, 20 Nachrichten hintereinander geschrieben hat, weil er mehr von sich geben wollte. Wo man eigentlich sagt so, hey Leute, es gibt auch noch Blogs, ja, also wenn du so viel veröffentlichen willst, dann nutze einen Blog. Wir haben auch bei uns bei den Anfragen, die kommen, immer wieder dieses Thema so, warum ist der so limitiert, ja, manchmal möchten Leute da auch, ich sag mal so, kleine Romane schreiben. Und das ist halt die Frage, fällt das dann noch unter Kurznachrichtendienst oder ist da dann eher ein Blog oder sowas nicht eigentlich das richtige Ding?
Ne? Wann hat das denn angefangen eigentlich? Also ich meine, Twitter oder X, ehemals Twitter, war ja so der erste Platzhirsch, aber gab es da noch schon andere Dienste oder wann war das ungefähr, so zeitlich?
Oh Gott, wann ist Twitter gestartet?
Ich würde jetzt sagen, da bin ich jetzt zu jung, ne? Ich habe mich da, glaube ich, irgendwie 2010 oder so angemeldet. Aber da wird es das schon gegeben haben.
Also er wurde im März 2006 gestartet. Unter dem Namen Twitter, also TWTTR, genau.
Okay.
Kannst du bitte nochmal Twitter sagen?
Also sind wir wirklich schon 20 Jahre im Kurznachrichten-Universum.
Ja, bestimmt.
Ja. Und wie unterscheidet sich das zu anderen Social Media, die wir heutzutage kennen? Also du hattest das Ziel gesagt, dass es auch recht prägnant sein soll, auch gehen wir auf weitere Sachen hinweisen soll, Max, sagst du, glaube ich, auch?
Ja, also das ist jetzt natürlich das Spannende. Man hatte jetzt so zu den Anfangszeiten war das ja ganz klar eine chronologische Angelegenheit. Also man hat einen Feed gehabt, in dem einfach ein chronologischer Feed da war, wo man dann natürlich auch so Sachen machen konnte wie, ich bin jetzt auf Veranstaltung X. X. Und berichte halt davon und sag, hier redet jetzt gerade XY und hat eine total spannende Geschichte zum Thema. Vielleicht auch nochmal sagen, könnt ihr später noch nachhören oder so, oder zu sagen, jetzt antwortet der andere drauf und sagt, nee, ist aber nicht so. Also man konnte Veranstaltungen folgen aus der Ferne.
Und es war sehr schnell, glaube ich, einfach auch.
Das war der Punkt. Sehr, ja. Sehr schnell. Also Wahlergebnisse von Parteitagen oder so. Das waren auch so Dinge, die man einfach super schnell aus so einem Netzwerk rausziehen konnte.
Und zu dem Zeitpunkt gab es ja auch noch kein Streaming, wo man sich selber halt den Parteitag live mit angucken konnte. Insofern war das dann das einzige Kommunikationsmedium aus dem Parteitag hinaus zu Leuten, die eben nicht da waren.
Und dann sortiert eigentlich von Anfang an über Hashtags, oder?
Oh, ich weiß nicht, ob sie von Anfang an.
Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das von Anfang an war.
Okay. Ja, also ich meine, das war ja dann so, kenne ich es dann damals auf Veranstaltungen, dass man immer einen Veranstaltungs-Hashtag hat und damit sozusagen die große Welt des Nachrichtendienstes verkleinern konnte für seinen speziellen Anwendungsfall. Ich habe auch auf der Republika damals mal gesessen und Leute so ein bisschen getrollt in der Veranstaltung, weil die, das ZDF hatte sich da komisch präsentiert und die hatten, glaube ich, nicht direkt mitgekriegt, dass wir auf Twitter gerade über sie so ein bisschen hergezogen haben unter dem Hashtag Republika. Aber diese Geschwindigkeit und diese Metaebene, die man damit schaffen konnte, wo man so eine Community, wie du auch sagtest, extern auf Veranstaltungen erreichen konnte, das hat, glaube ich, schon mal kurz nach Dienste besonders ausgemacht.
Man hat es ja also zum Beispiel gesehen bei dieser Geschichte, wo dieses Flugzeug, ich glaube, im Hudson River gelandet ist. Ne? Das ist ja auch im Prinzip irgendwer, der in diesem Flugzeug saß, hat das getwittert.
Ach krass.
Und dann von dort aus hat so die Welt und die Presse erreicht. Ne?
Ja, ich erinnere mich, als Osama bin Laden von den USA attackiert wurde, hat irgendjemand getwittert, dass er nachts über dem Ort, wo das war, Hubschrauber gehört hat und sich gewundert hat. Das war so der erste Punkt und von diesem Tweet hat sich das dann langsam weiterentwickelt, dass diese Aktion im Endeffekt die Runde gemacht hat. Also es ist einfach, ich glaube, diese Kurznachrichtendienste sind wirklich besonders stark in dieser Geschwindigkeit, Leute zu erreichen. Aber
da sind wir eigentlich dann auch beim Unterschied zu den Instagrams und Co.s dieser Welt, weil das natürlich eigentlich vor allem dann funktioniert, wenn man das chronologisch macht. Und sobald man natürlich anfängt, das alles algorithmisch zu gewichten und ältere Posts reinzuspielen oder halt einfach versucht, diesen Feed zu mischen, das ist ja dann eigentlich so ein bisschen dieses Ziel auf jeden Fall verfehlt. Jetzt ist natürlich dann die Frage, gewinnst dadurch irgendwas anderes? Kann man sicherlich lange Metadiskussionen drüber führen. Metadiskussion, ja.
mein Gott, die Gassenhauer kommen heute schnell.
Heute kommt es schnell. Aber letztendlich, wo war ich jetzt? Faden verloren.
Bei den Metadiskussionen.
Ah ja, die algorithmischen. Letztendlich ist halt, ich kann bis jetzt nicht erkennen, dass es jetzt für diese Microblogging-Netzwerke wirklich irgendwie ein Feature gibt, jenseits von einer chronologischen Sortierung, das einen krassen Mehrwert bietet. Und man merkt es, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass auch dann X wieder einen For You-Feed wieder eingeführt hat. Es gab dann wieder einen chronologischen Feed, oder heißt der For You-Feed? Oder
Follower-Feed? Aber Facebook irgendwie hat sowas. Das ja auch dann genau. Irgendwann wieder eingeführt.
Also
das switcht nur, ich glaube, bei Facebook switcht es immer wieder
automatisch
zurück.
Automatisch
muss ich mal wieder hin und her.
Jetzt müssen wir mal ganz kurz erklären, wenn du von Algorithmen sprichst und sowas, wie das genau auf diesen Diensten abläuft. Also ich meine, normalerweise würde ich ja davon ausgehen, ich poste was und dann wird das rausgesendet und die Leute, die mir folgen auf dem Dienst, kriegen das ausgespielt. Wie hat sich das denn entwickelt in letzter Zeit?
Also ich finde es ja immer gefährlich, wenn jemand sagt, jemand weiß, wie der Algorithmus funktioniert, weil das ist ja genau das Problem an der ganzen Geschichte, dass im Zweifel keiner weiß, wie der Algorithmus funktioniert. Wobei uns Twitter ein bisschen einen Hint gegeben hat, die haben nämlich veröffentlicht von, ich glaube, Stand April 2023 oder irgendwie sowas, haben die einmal veröffentlicht, wie das Verfahren da funktioniert hat. Also zumindest soweit, wie man es dann einsehen kann. Und da gehören zum Beispiel so Dinge dazu, wie dass wenn was viel kommentiert wird, dann wird es öfter angezeigt, weil dann Leute interagieren, dann wird es als ist wichtig, dass dann interagieren mehr Leute drüber, was natürlich für polarisierende Posts dann dazu führt, dass die mehr angezeigt werden. Sind wir dann so
ja, bei man kann ja auch Antworten liken, ja. Und ja. Auch dass je mehr so eine Antwort geliked wird, ne, die rutschen dann auch wieder mit nach oben. Ne?
Also im Endeffekt, Interaktion steigert vermeintliche Relevanz und darüber wird der Algorithmus in den meisten Fällen getriggert und schafft eben mehr Reichweite für diese Inhalte.
Genau, und also das Gegenstück gibt's auch. Zum Beispiel externe Links werden downgeratet. Also wenn ich jetzt von meinem Blog irgendwie einen Link reinstelle und sage, hier habe ich was geschrieben zum Thema, was weiß ich, Baumbestand in Niedersachsen möchte den Artikel da verlinken, dann weiß ich direkt, dass ein Netzwerk wie X wird diesen Post weniger häufig anzeigen, weil da ein Link drin ist. Weil damit würden User ja die App verlassen oder die Seite. Und das will natürlich so eine Plattform nicht, die auf Werbung ausgelegt ist, Monetarisierung ausgelegt ist. Die will natürlich User möglichst lange drin behalten.
Wie nehmt ihr denn, wenn ihr sagt, polarisierende Inhalte und sowas, wie nehmt ihr das denn so über die Zeit war. Also ich erinnere mich jetzt im grünen Kontext an den Fall Robert Habeck, der ja irgendwann sich von Twitter verabschiedet hat. Wie habt ihr das wahrgenommen? War das der korrekte Weg, weil man gesagt hat, das will ich nicht mehr mitmachen? Oder, ja, ich seh schon, Norbert denkt.
Ja, also Robert Habeck hat diese Entscheidung damals, hat einen Blogpost veröffentlicht, er hat die als die beste Entscheidung seines Lebens genannt, X zu verlassen. Insofern, also er hat ja dann jetzt im letzten Wahlkampf wieder die Rolle rückwärts gemacht, er ist hier wieder zurück zu X, ja, also er hat das, war vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat er sich einfach anders überlegt, aber
erstmal, warum hat er es denn gemacht? Also was ja. waren, du hast ja gesagt, der Blogpost hat das auch so ein bisschen ausgeführt.
Genau, ich glaube, also der Hintergrund für ihn war, dass es ihn einfach sehr aufgerieben hat, was da passiert, wie es passiert, was da an Feedback auch kam. Ich meine, wir Grüne sind ja am Ende des Tages an allem schuld. Zumindest wenn man so in diese klassischen Social-Media-Netze reinguckt. Und das ist natürlich auch das, was einen Account wie der von Robert Habeck, der ja doch sehr präsent ist in der Partei, das entlädt sich dann da halt. Ne? Also man will diese Kommentare eigentlich nicht lesen. Ja? Und ich glaube, man kann das nicht völlig ausblenden. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass jemand wie Robert das dann auch ein Stück weit mitnimmt und eben nicht komplett ausblenden kann.
Aber es ist an der Stelle halt in gewisser Weise ein Schneeballsystem. Ne? Wenn du halt einen polarisierenden Post hast und der dann halt immer mehr Leuten angezeigt wird, dann sind es immer mehr Leute, die darunter kommentieren. Und dadurch hast du halt einfach sehr schnell, sehr plötzlich ein starkes Feedback, was positiv sein kann. Also es gibt ja auch die Positivbeispiele. Aber halt eben sehr schnell auch sehr negativ sein kann. Und man da halt sagt, irgendwann fühlt man sich überfordert. Und wenn man da halt eben nicht diesen Algorithmus zwischen hat, der solche Sachen bestärkt, dann nivelliert sich das so ein bisschen. Weil man eben nicht diesen ganz krassen Effekt dadurch spürt.
Mhm. Also Twitter hatten wir jetzt so als Beispiel. Aber vielleicht gehen wir nochmal darauf ein, was es noch so für Dienste gibt oder gab. Twitter, da hatte ich gerade so als das erste mehr oder minder bezeichnet. Aber war es denn überhaupt das erste? Und was für Dienste gab es noch so?
Schauen Norbert mal beim Googlen zu.
Nein, nichts Google hier. Ich benutze DuckDuckGo. Also mein erstes soziales Netzwerk, was ich tatsächlich benutzt habe, das war damals Orkut. Ich weiß nicht, ob das hier jemand kennt.
Bin ich raus.
Ich weiß gar nicht, das startete 2004 und ich weiß noch, dass ich, als mir in der Früh jemand aus dem Kollegenkreis den Link geschickt hat, ich habe mir da einen Account angelegt und der Tag war, also der war weg. Ja, also da habe ich, an dem Tag habe ich nichts gearbeitet. Gibt es inzwischen auch nicht mehr, ist 2014 eingestellt worden. Aber das war so dieses erste Ding, wo man. Oder für mich das erste, ich weiß nicht, ob es das erste war, aber so das erste soziale Netzwerk, wo man so mit anderen Menschen eben sich verbinden konnte und dann eben sehen konnte, was die so von sich gegeben haben.
Ja, für mich war es Facebook. Das fand ich faszinierend, so in der Retrospektive. Ich kam aber, glaube ich, auch darüber, dass ich viel mit Amerika zu tun hatte als Amerikanist. Und darüber gesehen habe, dass man da Verbindungen halten kann. Dann hatte ich in Deutschland noch das StudiVZ, das kam ja so ein bisschen später, also ich glaube so 2004, 2005 oder sowas muss das ungefähr gewesen sein. Also noch kurz bevor diese Kurznachrichtendienste eben besonders populär wurden, ja. Und ich habe dann Twitter erst später genutzt, weil ich gemerkt habe, dass da eine gewisse Blase unterwegs ist. Also gerade auch im journalistischen Bereich war ich fasziniert, dass man da eben Leute auch sehr, sehr direkt erreichen kann, also so Chefredaktionen und sowas, mit denen hat man dann direkt diskutiert, wo man sonst einfach wesentlich schwieriger dran gekommen ist, so im Alltag, ja.
Aber populär ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, das ist bei dem Thema relativ wichtig, dass diese ganzen Kurznachrichtendienste in Deutschland nie eine Größenordnung erreicht haben, wie jetzt ein Instagram oder sowas jetzt hat. Einfach wahrscheinlich auch von der Art, wie dieses Medium funktioniert, ist es, glaube ich, einfach nicht so, dass man 50 Millionen Leute dazu bekommt, sowas zu benutzen. Und Twitter hatte zu Hochzeiten hier, glaube ich, irgendwas in Richtung 10 bis 15 Millionen User oder sowas. Und ja, mehr ist es nicht geworden. Es ist nur im Zweifel eher mal ein bisschen weniger geworden. Das war, also es waren die Hochzeiten. Und das ist auch so ein bisschen der Markt. Ist da jetzt nicht so, dass man versucht, irgendwie 30 Millionen User zu bekommen. Das ist gar nicht, in Deutschland zumindest nicht, bis jetzt nie passiert. Ist auch zu bezweifeln, dass das mal passieren wird, kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem spannend, weil du hast gerade gesagt, Chefredaktionen. Es ist natürlich auch ein Multiplikator-Netzwerk. Also es gibt natürlich Institutionen, Netzwerke, für die das total spannend ist, dort die anderen jeweils zu finden und auf diese Art und Weise Austausch zu betreiben. Das müssen ja im Zweifel nicht die Hälfte der Bevölkerung sein. Das sind 10% dann schon ganz schön viel.
Ich muss auch sagen, ich habe das damals auch so genutzt, dass ich teilweise geschaut habe, wer folgt denn wem und wer könnte noch interessant sein und sowas. Also, dass man einfach, wenn man jemanden kannte und die Person spannend fand, wusste, dass die Person in Netzwerken agiert, hat man gerne auch mal nachgeschaut, welche Institutionen oder Personen die Person dann folgt.
Hat, wenn man einen neuen Account aufgemacht hat, ne, und noch gar nicht weiß, wer sich da alles bewegt, dann hat man halt geguckt, so, da ist jemand, den ich kenne und...
Genau, und darüber speist sich ja dann auch sozusagen dieser Netzwerkgedanke so ein bisschen. Das auch wesentlich mehr, finde ich, als bei anderen sozialen Medien wie Instagram oder sowas. Also das fand ich da bei den Kurznachrichtendiensten, gerade auch, weil es für mich um die Inhalte ging, besonders interessant. Und du sagtest ja auch so Blogverlinkungen oder sowas, die Blogosphäre, die damals, ich weiß gar nicht, ob sie heute noch so stark ist oder ob sie einfach wesentlich etablierter ist, deswegen redet man nicht mehr so viel darüber. Jetzt sitzen wir ja hier, weil wir auch einen politischen Anspruch an Medien haben, beziehungsweise uns politisch darüber Gedanken machen, was sie bewirken. Und du, Max, hast ja gesagt, dass du dich sehr stark mit Zahlen auseinandergesetzt hast. Wie bist du denn darauf gekommen? Und ich weiß von dir, Norbert, das kannst du bestimmt auch sagen, du bist sehr, sehr klar und sagst, wir müssen auch Sachen ändern in Social Media. Und als Vorsitzende, Jenny, bist du ja auch häufig unterwegs und versuchst den Leuten klarzumachen, dass so eine, also Daten zu verkaufen, auch eine besondere Sache ist. Wie sind wir jetzt auf dieses Thema speziell gekommen? Also was ist im Moment besonders wichtig im politischen Bereich, was das betrifft?
Also mein Anspruch oder mein jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein. Ich möchte eigentlich, dass sämtliche Institutionen, seien es nun Unis oder irgendwelche Kommunen oder Parteien, die mit Menschen kommunizieren in sozialen Netzwerken, dass die, wenn sie die kommerziellen Netze wie Instagram, Twitter, Facebook, whatever benutzen, dass sie mindestens noch einen freien Kanal bespielen, wo man die Möglichkeit hat, dieser Gruppierung, Institut, whatever, Partei zu folgen, ohne dass man A, einen Account anlegen muss, B, sich endlange AGBs durchlesen muss und C, am Ende des Tages halt mit dem, was man da von sich gibt, diese Firma dann halt viel Geld verdient.
Also mal runtergebrochen, es ist natürlich, man könnte das genauso gut auch als Gemeinde, wenn man jetzt sagt, ich möchte meine Informationen nur auf einer Homepage veröffentlichen, ist das auch erstmal völlig okay. Also es muss nicht zwangsweise ein Kurznachrichtendienst sein, aber für viele ist es natürlich auch eine Möglichkeit, einfach so, ich sage mal, ein Framework zu benutzen. Dann einfach zu sagen, da habe ich eine Vorgabe, wie ich gut Sachen irgendwie raushauen kann, wo Leute dann merken, das hat eine gewisse Aktualität, Wichtigkeit und so weiter. Aber grundsätzlich kann man natürlich auch genauso gut sagen, ich veröffentliche es woanders. Das ist einfach nur eine Möglichkeit, wo man Dinge veröffentlichen kann.
Man sollte es auf jeden Fall nicht so machen. Entschuldigung. Man sollte es auf jeden Fall nicht so machen wie die Stadt Mainz. Wir haben ja jetzt hier einen Mainzer am Platz sitzen. Ne?
Das wäre dann ich, Max.
Die Landeshauptstadt Mainz hat gestern auf Mastodon geschrieben, liebe UserInnen, innerhalb der nächsten 7 Tage werden wir uns von Mastodon verabschieden. Die Social-Media-Inhalte der Stadtverwaltung Mainz findet ihr hier. Und dann 3 Links, einer auf Instagram, einer auf Threads und einer auf Facebook.
Das ist schon sehr meta.
Ja, genau.
Du hattest ja so ein bisschen nach dem Anlass gefragt, weswegen wir uns mit den Zahlen beschäftigt haben. Also wir versuchen relativ viel gerade bei uns in den grünen Gremien dafür Werbung zu machen, eben neben den bestehenden Social-Media-Kanälen auch zum Beispiel Mastodon als Kurznachrichtendienst zu etablieren und zu bespielen. Und dann hört man eben häufig das Argument, wir haben da keine Zeit für, wir haben da keine Kapazitäten für, wir legen unsere Kapazitäten dann eher auf die Dienste, wo wir viele Menschen erreichen. Und das ist das, was halt auch die Konzerne vor allem dann vermitteln, dass auf ihren eigenen Plattformen eben viel Menschen erreicht werden können, viel passiert. Und das war eben mal spannend zu gucken, ob das denn wirklich der Realität entspricht. Und das war eben Anlass für die Recherche und so ein bisschen die Überwachung der Zahlen, wo Max dann vielleicht gleich auch nochmal in die Details gehen kann.
Ja, schieß los, Max. Ich glaube, das ist wirklich interessant, ja.
Ich habe vorher noch eine andere Geschichte rausgenommen. Also wir sind auch schon bei Zahlen, aber es gibt mittlerweile dank des Digital Services Act der EU, müssen die verschiedenen Anbieter ab einer gewissen Größe Zahlen veröffentlichen. Und was dabei ganz spannend ist, ist, wenn wir bei X die Zahlen angucken, wie die auf die Metriken veröffentlichen. Und da sind wir wieder bei dem, wie man Zahlen und Kategorien interpretieren muss. Und zwar veröffentlicht X einfach nur die Anzahl an Logged-in und an Logged-out-Usern und dann eine Gesamtzahl davon. Das ist insofern ganz lustig, wenn man sich vor Augen
führt. Kurz gefragt, Logged-out-User sind Leute, die zwar einen Account da haben, aber derzeit in diesen eingeloggt sind, genau. Und nicht nutzen in irgendeiner
Genau, Weise. Die derzeit nicht eingeloggt sind. Und da wird es nämlich schon spannend, weil also auf Twitter loggt man sich halt auch nicht aus. Es ist nicht vorgesehen, dass man sich ausloggt. Man wird auch nicht ausgeloggt. Es gibt keine Begrenzung der Session. Also es ist nicht so wie...
Wie lange ist das Cookie gültig, was ich beim Login kriege?
Ja, das endet nicht.
Okay.
Das ist nämlich das wirklich Spannende. Also solange man jetzt nicht das Gerät wechselt, muss man sich nicht neu einloggen. Heißt aber natürlich auch, selbst wenn man das Gerät wechselt und sich nicht neu eingeloggt hat, ist man trotzdem kein ausgeloggter User, weil man ist ja weiterhin bei Twitter eingeloggt. Und wenn man so rechnet, also wenn Twitter alle User, die sich jemals eingeloggt haben und nicht aktiv auf Ausloggen gedrückt haben, rechnet, dann kommen sie in Deutschland auf 11,3 Millionen Logged-in-User, wobei da auch alle reinzählen, die in dem Zeitraum, das ist ein halbes Jahr, in Deutschland waren und gar nicht aus Deutschland kommen und sich hier eingeloggt haben. Das kommt auch noch dazu.
Ganz kurze Korrektur, das maximale Ablaufdatum für Cookies liegt bei 400 Tagen. Zumindest bei Chrome.
Ja, aber deswegen loggst du dich ja trotzdem nicht aus. Es läuft ja nur deine Session ab an der Stelle. Du bist ja nicht ausgeloggt.
Ja, nach 400 Tagen dann aber schon.
Das wäre sozusagen von der Oberfläche gezwungen ausgeloggt.
Aber in der App nicht, oder? Das ist der Punkt, oder?
Ja, die App wird wahrscheinlich regelmäßig noch mit dem Server kommunizieren und dann wird das regelmäßig aktualisiert, ja.
Aber genau, komm nochmal auf den
Punkt. Also wir reden von 11,3 Millionen Leuten, die irgendwann in den letzten Jahren mal irgendwo in Twitter vielleicht eingeloggt waren. in Deutschland. Und das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass wir über eine sehr viel kleinere Zahl tatsächlich reden von Leuten, die Twitter noch aktiv konsumieren, und das geht ja auch nur noch eingeloggt. Das ist ja natürlich dann auch ganz spannend, weil wir wissen dann auch, dass da irgendwo das Limit liegt. Das heißt, wenn wir das mal vergleichen, ich glaube, Instagram liegt irgendwo bei 45 Millionen Usern, und das ist in dem Fall wirklich ein Monthly Active User, kein Logged-in User in Deutschland. Das heißt, X ist sehr, sehr klein im Vergleich. Also das ist schon so die Größenordnung. Aber wir hatten ja vorhin gesagt, Kurznachrichtendienste ist da vielleicht auch einfach eine andere Zielgruppe, das ist so die Größenordnung. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, welche Dienste muss man in Deutschland überhaupt betrachten, welche sind groß genug, dass sie für einen Vergleich überhaupt irgendwie in Frage kommen. Und da kommt man eigentlich erstmal auf vier Stück, also X als in Anführungszeichen Marktführer, Mastodon, Klammer auf, plus das Fediverse, reden wir sicher auch noch drüber, Blue Sky und Threads. Und bei Blue Sky und Mastodon, das ist auf jeden Fall fürs Datensammeln ziemlich cool. Da kann man ziemlich gut Daten sammeln und auswerten. Bei X hatte ich vorhin schon mal gesagt, das ist die API wird mittlerweile nur noch gegen sehr, sehr, sehr viel Geld. Also da reden wir, glaube ich, über fünfstellige Beträge, die man da im Monat bezahlen muss, einsehbar. Und von daher, da musste man ein bisschen tricksen, um ein bisschen an Daten zu kommen. Und bei Threads ist das eine etwas schwierige Angelegenheit, weil Threads halt ausschließlich algorithmisch arbeitet und es gar nicht so richtig möglich ist, da von außen gut an Zahlen ranzukommen. Es ist aber auch gleich so, deswegen räume ich Threads jetzt mal gleich am Anfang ab, weil Threads macht im Endeffekt vor allem das, es postet sehr, sehr viel Instagram-Content auf Threads. Sie bewerben ja sehr aktiv, dass Leute, die auf Instagram sind, sich mal bei Threads anmelden. Dann zählen sie auch offiziell als Threads-User. Wenn sie den Threads-Account wieder löschen wollen, geht es nur, indem sie ihr Instagram-Konto löschen. Das heißt, die Zahl ist auch schon mal komplett irrelevant.
Sie bewegen uns da im Konzernbereich Meta,
genau,
der auch Facebook gemacht hat. Ja.
Und von daher, wenn man dann wirklich mal schaut, was sind wirklich echte Threads-Posts und was davon wird alles von Instagram rübergeladen, dann spielt das Netzwerk in Deutschland eigentlich keine relevante Rolle. Also das ist wirklich so, dass das unter den Vieren, das unter ferner Liefen läuft. Man kann sich da drin ohne Probleme berieseln lassen, weil der Content halt einfach von anderen Plattformen rübergeladen wird. Aber wer jetzt auf der Suche nach echten neuem Content ist, wird da nicht fündig werden. Weil es gibt zum Beispiel auch die Sache, dass Threads benutzt ja keine Hashtags. Also gibt's da nicht. Deswegen können wir da auch keine Vergleiche anstellen. Gleichzeitig durch den ganzen Instagram-Content gibt's aber sehr viele Posts, die Hashtags beinhalten. Und das zeigt ja so ein bisschen, dass das nicht wirklich funktioniert, also dass man nicht wirklich das gut nutzt. Also dann werden mir Posts mit Hashtags angezeigt, aber ich kann die Hashtags nicht kategorisieren. Also das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen. Aber also deswegen, das so läuft so unter ferner Liefen. Spannender ist tatsächlich so ein bisschen den Vergleich anzustellen zwischen X, Mastodon und Blue Sky. Und das vielleicht auch gleich so ein bisschen die Einschränkung zu Mastodon. Bei den Zahlen, die wir uns da anschauen, gehen wir sozusagen von den Inhalten aus, die man so regulär innerhalb eines Mastodon-Netzwerks in Deutschland angezeigt bekommen würde. Das sage ich deshalb, weil da so viel Connection zwischen verschiedenen Diensten existiert, reden wir bestimmt gleich noch drüber, dass es da eigentlich auch noch mehr Content gibt. Aber es geht natürlich auch so ein bisschen darum, welchen kriegt man am Ende des Tages zu sehen. Deswegen haben wir uns natürlich schon so ein bisschen auf die Größenordnung, die jetzt aus so einer, ich sag's mal, aus so einer journalistisch-informativen Perspektive interessant ist. Wenn ich jetzt mich bei A anmelde oder bei B anmelde, dann genau, ist das quasi das, was wir uns da angeguckt
haben. Über welche Größenordnung reden wir denn bei Blue Sky und Mastodon?
Jetzt in Deutschland?
Genau.
Also grundsätzlich von der Größenordnung her muss man sich das, also es gibt für die Nutzung, also dieses Leute gucken zu, nicht posten, nicht interagieren, sonst was, gibt's von der ARD ZDF Medienstudie ganz brauchbare Daten. Die sagen, jetzt habe ich die von 2024 hier, die zum 25 unterscheiden sich da aber auch nicht so krass. Tägliche Nutzung in Deutschland sind wir bei Twitter ungefähr bei 2 Millionen und Mastodon, Threads, Blue Sky jeweils unter 1 Million. So Pi mal Daumen Faktor 3, mehr Menschen gucken in Twitter als in Mastodon, Threads und Blue Sky, so Pi mal Daumen. Und das ist aber nur das Reingucken. Und Befragungszeitraum ist jetzt auch nicht ganz aktuell, also die liegen teilweise schon ein bisschen zurück, kann sich also auch nochmal ein bisschen geändert haben. Der Trend über die letzten Jahre ist bei Twitter extrem stark rückläufig. Bei den anderen sind die Zahlen jetzt nicht so, dass man genau sagen könnte, wo geht's genau hin, dazu sind die Zahlen eigentlich zu klein, weil wir da im kleinen Prozentbereich sind. Aber was man über das weiß, ja, Leute gucken verhältnismäßig viel in Twitter rein im Vergleich zu den anderen, oder in X, aber es wird jährlich weniger. Das ist so das, was man da schon mal mitnehmen kann. Spannender wird es jetzt halt, wenn wir angucken, was wird denn wirklich gepostet? Haben wir versucht zu ermitteln, was sind denn die täglich aktiv postenden Accounts? Also wenn ein Account in Deutschland 10 Posts absetzt, wird er einmal gezählt sozusagen auf dem Netzwerk. Und so kann man natürlich auch so ein bisschen, hat den Vorteil, wenn da irgendwas botmäßig ganz, ganz viel reinblökt, dann hat man nur einen am Tag gezählt.
Also Bots hieße automatisiert, genau, über den Server einfach in diese sozialen Dienste reingebaut und nicht von der Person.
Genau. Und bei Mastodon kann man sagen, das sind so ungefähr 10.000 Daily Unique Posters. Bei Blue Sky sind es ein bisschen weniger gewesen, also Sommer 2025. Und bei X-Twitter ist es ein bisschen komplizierter, weil so die Frage ist, nach welchen Daten man das eben so ein bisschen beschätzen kann. Jetzt mal so Pi mal Daumen, kommen wir da auf 20.000 bis 80.000 am Tag. Das heißt, für diesen Sommer kann man konstatieren, so X hat mindestens doppelt so viel täglich postende Accounts gehabt wie Mastodon, aber jetzt auch nicht 10-mal so viel. Ja? Das ist so die Größenordnung, über die wir reden. Ja, also das vielleicht mal vorneweg an der Stelle.
Was für Metriken habt ihr dann euch noch angeschaut?
Was ganz spannend ist, ist, wenn man einfach mal so ein bisschen nach Hashtags, ich meine, alle drei Netzwerke, X, Mastodon und Blue Sky, benutzen Hashtags. Das heißt, man kann einfach mal auch mal ein bisschen gucken, was passiert denn so unter Hashtags. Und dann nimmt man sich halt mal zum Beispiel eine Liste aller deutschen Städte und setzt da einmal einen Hashtag davor und jagt das einmal komplett durch und vergleicht das Ganze miteinander. Also im Fall von Mastodon und Blue Sky, das könnte man mal noch nachschauen, ne? Im Fall von Mastodon und Blue Sky, wirklich über alle deutschen Städte, haben wir das mal gemacht. Und dann verteilt sich halt so die Anzahl der Posts, die da rauskommt, so 60% auf Mastodon, 40% auf Blue Sky in 2024. Das heißt, da können wir sagen, gut, da ist Mastodon auf jeden Fall ein bisschen aktiver. Was man auch sagen kann, wenn man in die Zahlen dann wirklich konkret reinguckt, bei Mastodon ist das ziemlich gleichmäßig über alle Größen verteilt. Also von der kleinsten Stadt bis zur größten Stadt habe ich eigentlich eine sehr lineare Verteilung. Bei Blue Sky zum Beispiel sieht man ein bisschen mehr, in größeren Städten ist es aktiver als in so mittleren Städten. Also da ist das nicht so linear verteilt. Das ist natürlich auch ganz, ganz interessant, das so ein bisschen anzugucken. Und was übrigens auch spannend ist, wenn man in die Zahlen reinschaut, es gibt ja eine Brücke zwischen Mastodon und Blue Sky. Also man kann diese Brücke aktivieren und dann kann man Mastodon, also wenn man einen Mastodon-Account hat und diese Brücke aktiviert, werden die Posts auch in Blue Sky angezeigt. Und wenn man einen Blue Sky-Account hat und diese Brücke aktiviert, das ist ein Account, dem man folgt, dann werden die Posts in Mastodon angezeigt. Und das wird ja überschaubar benutzt, also es betrifft jetzt nicht eine Vielzahl von den Accounts, aber es, für die aktiv Postenden ist es dann schon nicht mehr irrelevant, da reden wir dann schon über Größenordnungen von auch mal 10-20%, die das im Zweifel von so Zahlen ausmacht, aber interessanterweise nur in eine Richtung. Also Posts aus Mastodon, da haben relativ viele postende Accounts diese Brücke zu Blue Sky aktiviert und füttern damit quasi das Blue Sky Netzwerk. Andersrum passiert das nicht, also so nur sehr geringfügig. Also das heißt, nur ein Bruchteil der User auf Blue Sky im Vergleich zu denen von Mastodon aktiviert diese Brücke und dadurch erscheint quasi Blue Sky aktiver, als es eigentlich ist an der Stelle, weil die Posts eigentlich von Mastodon kommen. Das ist auch ganz interessant in dem Kontext.
An der Stelle sei vielleicht noch erwähnt, also das ist eine Brücke oder eine Krücke eigentlich, weil Blue Sky bis heute nicht kompatibel zu dem Protokoll ist, was im Fediverse gesprochen wird. Die haben das ja mal angekündigt, dass sie das machen wollen, aber es ist halt bis heute einfach nicht der Fall.
Ja, und das, also gibt's für Threads, gibt's die Möglichkeit auch, die wurde aber halt für europäische Accounts nicht aktiviert. Also in Europa geht das sowieso nicht. Und amerikanische Accounts zum Beispiel können das machen. Joe Biden ist ein Beispiel von einem Account, der das gemacht hat. Wenn man es aktiv in Threads aktiviert, dann kann diesem Account aus Mastodon heraus gefolgt werden. Also man kann, also ich weiß nicht, ob es den Account noch gibt, aber man konnte auf jeden Fall Joe Biden aus Deutschland, also wenn man in Mastodon war, aus Deutschland Joe Biden auf Threads folgen. Das ging, aber das ist auch eine verschwindend geringe Anzahl. Also das spielt für größere Überlegungen eigentlich keine Rolle. Ich meine, wenn man jetzt die große Perspektive aufmachen möchte und sagen möchte, ja, vielleicht setzt sich in Amerika Threads durch und in Europa Mastodon, dann ist das natürlich spannend zu wissen. Das kann man miteinander so verknüpfen, dass das auch funktioniert.
Dann hätten wir eine Atlantikbrücke.
Dann hätte man eine Atlantik. Aber natürlich auch immer unter dem Vorzeichen, dass Meta natürlich auch jederzeit sagen kann, wir schalten das Ding wieder aus und es ist nicht mehr möglich, miteinander zu kommunizieren. Das ist halt dann natürlich das Problem, wenn einem.
Aber dann würde man den europaweite diskutieren können, weil man eben, genau.
Ja.
Aber das ist vielleicht auch ein spannender Punkt, um jetzt einmal die Brücke zu schlagen zum Fediverse, weil das ist ja genau der Vorteil von diesen verschiedenen Diensten im Fediverse, dass die halt alle miteinander reden können. Also im Zweifelsfall kann man sagen, okay, mein Hauptmedium ist ein Kurznachrichtendienst, wo ich gerne Kurznachrichten verfolgen möchte. Aber ich habe einen Fotograf, den ich total toll finde, der seine Fotos dann auf Pixel fährt, was so ein bisschen das analoge Medium zu Instagram ist, also vor allem ein Bilddienst ist. Und dem kann ich dann auch mit meinem Mastodon, also mit meinem Kurznachrichtendienst-Account folgen, ohne dass ich eine extra App brauche, ohne dass ich einen extra Account brauche, sondern ich klicke einfach auf Folgen und kriege dann die Bilder von diesem Fotografen mit in meine Kurznachrichtendienst-Timeline gespült. Und das ist eben das Charmante.
Und man kann mit dem Account interagieren. Ja? Also ich kann mit meinem Mastodon-Account Bilder, die jemand auf Pixelfed postet, liken. Ich kann kommentieren. Der Fotograf kann antworten und es kommt dann auch wieder zurück zu mir.
Das sind dann schon sehr elaborierte Brücken, würde ich sagen, beziehungsweise wirklich ein Netzwerk.
Das ist keine, Brücke, das ist genau. Ein Protokoll.
Okay, ja, okay. Genau, das ist dann der Unterschied in dem Moment. Okay, ja. Jetzt habt ihr die Städte euch besonders angeschaut. Hatte das einen Grund, warum ihr besonders auf die Städte gegangen seid? Also ich würde jetzt sagen, für mich hätte das durchaus auch natürlich eine höhere Relevanz, wenn Content näher an mir passiert und ich nicht unbedingt nur Medienhäuser oder, keine Ahnung, Sony Pictures oder sowas habe, die ihre großen Medieninhalte da an die Leute bringen wollen. War das ein Grund?
Also Städte war vor allem der Grund, um ein bisschen auch zu gucken, spielt regionale Verteilung eine Rolle? Okay. Also haben wir in Deutschland Unterschiede, auch gibt's, keine Ahnung, ein Bundesland, in dem alle auf X sind und ein Bundesland, in dem alle auf Mastodon sind.
Ja, dann auch. Habt ihr was gefunden?
Also ich mache erstmal noch den Punkt kurz zu Ende, weil wir haben nicht nur Städte angeguckt, wir haben auch Wörterbücher quasi gefüttert, also aus Wörterbüchern Hashtags gemacht und die gegengecheckt. Also das ist dann auch alles in diese Mastodon und Blue Sky Zahlen reingeflossen, also so eine große Stichprobe mit Millionen Posts. Und aber auch mit Kontrollstichproben, also wir haben ja mal so verschiedenste Kategorien, Bundesligaspieler, Fitnessbereich, Ernährung, Gemüse, was weiß ich nicht was. Einfach Kategorien, einfach um zu gucken, stimmt das auch für andere Kategorien? Also und da war es tatsächlich auch so, dass ich glaube 14 von 15 Kategorien Mastodon vor Blue Sky lag. Also das ist dann schon so eine Größenordnung, wo man sagen kann, und auch teilweise sehr deutlich. Also es ist schon eine Größenordnung, wo man sagen kann, auch die Verifizierung hat gezeigt, es ist jetzt nicht nur so zufällig, waren jetzt Städte dabei. Aber genau, für Städte ist ganz spannend und dafür kurz nochmal was wir dann auch gemacht haben, ist einfach Stichprobe gegen dann halt mit weniger gegen Twitter, weil über alle deutschen Städte, das wäre dann eben nur mit API-Zugang möglich gewesen, also einmal Stichprobe rausgezogen und das da verglichen und da auch da kommt man auf so eine Größenordnung, Twitter, Pi mal Daumen 2024, so ja 2 bis 3 mal mehr Posts als auf Mastodon.
Hast du da so ein Beispiel? Also wenn man jetzt irgendwie sagen würde...
Genau, Beispiele haben wir und ich fange auch gleich mal mit dem spannendsten Beispiel an und das ist nämlich, wir haben uns die 10 größten Städte in Bayern angeguckt und das ist auch jetzt eben auch aktuell, also sind so aktuellere Zahlen, als wir auf der Homepage haben. Jetzt muss ich schauen, wo habe ich es denn? Hier. Also von Juli bis Oktober und mein Lieblingsbeispiel geht eigentlich gleich schon los mit München, weil ich finde, im Hashtag München in den letzten 4 Monaten 7.300 Posts auf X, 12.955 Minimum auf Mastodon und 2.300 auf Blue Sky.
Jetzt, wenn ich das in Verhältnis setze, denke ich ja erstmal, weil du sagtest, die Zahl der Nutzenden bei Twitter ist immer noch wesentlich höher, aber wir haben jetzt hier wesentlich mehr Erwähnungen auf der lokalen Ebene. Wie erklärst du das? Also warum sind die UserInnen, die auf Mastodon sind, vielleicht dann eher aktiv in solchen?
Naja, ich glaube, der Punkt ist schon, also es ist ein regionaler Unterschied. Also wir haben jetzt in Bayern von den 10 größten Städten liegt bei 7 Mastodon vorne, bei 3 Twitter. Also es gibt schon auch noch, gerade je kleiner es wird, umso mehr spielt Twitter auch noch eine Rolle, weil, also ich glaube, das ist auch einfach so ein, da hält sich's dann im Zweifel noch mal ein bisschen eher, weil auch was anderes nicht so richtig Fahrt schon aufgenommen hat. Also in so einer Stadt wie München habe ich natürlich, also ich meine, das sind jetzt 13.000 Posts in 4 Monaten. Das heißt, wenn ich da mich jetzt anmelde auf münchen.social, da gibt es eine lokale Instanz, dann kann ich natürlich auch sagen, hey, ich sehe da gleich richtig viel Content, dann bin ich natürlich auch motiviert, da gleich auch voll einzusteigen. Dann tut man sich natürlich auch leichter, dieses Netzwerk weiter auszubauen, als wenn ich jetzt halt hier irgendwie Aschaffenburg habe. In Aschaffenburg habe ich halt in den letzten 4 Monaten 355 Posts auf X und 154 Posts auf Mastodon.
Also es wäre ein Punkt sozusagen auch lokales Engagement für das Fediverse, dass sich auch Communities vor Ort sozusagen finden und sich besonders gegenseitig ja positiv beeinflussen, dass man sagt, da ist die Nutzung auch höher. Das wäre ein Punkt, warum du sagst, warum das Fediverse da stärker ist.
Ja, also beziehungsweise wir sehen ja auch die Entwicklung. Ne? Es ist ja auch, also das war mit Sicherheit, also ich habe jetzt da jetzt die Vergleichszahlen dazu nicht jetzt bei München, aber wir haben Vergleichszahlen von, ich glaube, Augsburg, ich kann mal gucken, ob ich Augsburg irgendwo hier habe. Auf jeden Fall ist es so, dass es im Vergleich zu letztem Jahr sich auch nochmal geändert hat. Also das war 2024 noch nicht so, dass da Mastodon auf der gleichen oder teilweise halt sogar schon drüber auf der Ebene liegt als X, sondern das ist jetzt eine relativ frische Entwicklung, weil X halt immer weniger wird und Mastodon so einen konstanten Aufwuchs auch, also über das letzte Jahr, da kann Norbert vielleicht auch ein bisschen was zu sagen, weil wir haben ja auch die eigene grüne Social-Instanz und die auch so ein bisschen geräuschlos wächst. Also ich weiß nicht, wie viel...
Also wir haben Stand jetzt etwa 1500 Accounts auf der Instanz. Dabei muss man halt aber auch erwähnen, also diese Instanz ist nicht offen für jeder Mann und jeder Frau, sondern du brauchst irgendwie einen Kontakt in die grünen Reihen, sag ich mal. Ja, also im Idealfall bist du Mitglied und dann hast du da die Möglichkeit, dir einen Account anzulegen. Oder eben, wir haben dann noch so, ja, also die Heinrich-Böll-Stiftung ist zum Beispiel auch mit dem Account drauf. Deswegen sind die Zahlen jetzt nicht, also man kann die jetzt nicht vergleichen mit irgendwie mit einer München-Social, sondern es ist halt, ja, es ist unsere Instanz und sie wächst langsam und was man tatsächlich merkt ist, also jedes Mal, wenn es bei Twitter ruckelt, weil, also es wird bekannt, dass Elon Musk Twitter kaufen möchte, ja, dann, das war so einer der Momente, wo im ganzen Fediverse so ein bisschen die Server ans Limit gebracht wurden, weil es natürlich nicht nur darauf ankommt, wie viele Accounts habe ich auf meiner eigenen kleinen Instanz, sondern es ist ja auch noch relevant, wie viele Beiträge von anderen Instanzen prasseln auf meine Instanz ein. Und in dem Moment oder in solchen Momenten, wo dann viel Zulauf ist, die Leute was ausprobieren, sieht man also auch in den Graphen sehr schön, es ist so über das komplette Fediverse ein deutlich höherer Durchsatz und das prasselt dann halt auch auf die kleinen Instanzen ein und da fangen die Server dann ein bisschen das
Schwitzen. Erklär doch nochmal ganz kurz, was dieses föderierte Netzwerk, also Fediverse, wie das funktioniert, weil du gerade sagtest, dass sich da verschiedene Instanzen gegenseitig beeinflussen. Wie hängen die zusammen? Du hattest vorhin von dem Protokoll gesprochen. Wie ja, also fügt sich das zusammen?
Also am besten ist immer der Vergleich mit E-Mail. Ne? Also wenn ich es gibt nicht den einen E-Mail-Anbieter. Gut, wir haben mit Gmail und so. Also wir haben da gerade ein Problem, ja, aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich ist es so, es gibt viele E-Mail-Anbieter und ich kann mir einen aussuchen. Ich kann mir meinen E-Mail-Account bei meinem E-Mail, bei meinem Internetprovider, bei T-Online irgendwie anlegen. Ich kann zu Gmx gehen, ich kann zu Mailbox.org gehen, da. Und ich muss mir halt einen Anbieter suchen und bei diesem Anbieter lege ich mir dann einen Account an. So, dann habe ich einen Teil vor dem Ad quasi, das ist mein Username, und dann habe ich den Teil danach. So, das eine ist eben die Domain oder der Anbieter und das davor ist eben der Username. Und beim Fediverse ist es ähnlich. Der springende Punkt ist, wenn ich einen Account bei Gmx habe, kann ich jemandem, der einen Account bei T-Online hat, eine E-Mail schreiben. Die können miteinander kommunizieren, weil sie sich auf ein gemeinsames Protokoll geeinigt haben. Das Protokoll ist standardisiert. Sämtliche Anbieter müssen das können. und deswegen ist diese Kommunikation untereinander möglich. Das ist im Fediverse im Prinzip genau dasselbe. Es gibt verschiedene Anbieter, es gibt verschiedene auch Softwares, mit denen diese Server laufen. Aber das Protokoll, was die untereinander sprechen, ist dasselbe. Das heißt, ich kann jetzt hergehen und mir, weil wir das Beispiel gerade hatten, ich kann mir bei München.social einen Account anlegen und kann dann mit jemandem interagieren, der einen Account auf grüne.social hat. So, das funktioniert. Also in den beiden Beispielen ist es so, die benutzen beide dieselbe Software, Mastodon. Das funktioniert aber auch über Software hinweg. Wir hatten jetzt schon vorhin das Beispiel Pixelfed als Pendant zu Instagram. Auch Pixelfed spricht dieses Protokoll und wir haben als Netzbegründung ja auch eine eigene Pixelfed-Instanz unter pixel.grüne.social. Und jeder und jede, der irgendwie einen Account im Fediverse hat, kann jemandem folgen, der einen Pixelfed-Account hat.
Jetzt kommen wir wahrscheinlich nicht, ich kenne das ganze Fediverse, können wir leider wahrscheinlich nicht durchdeklinieren in dem Podcast hier. Aber gibt es eine Seite, wo man, ich glaube, die können wir bestimmt auch nochmal was reinnehmen in die Beschreibung des Podcasts, wo man vielleicht das Fediverse nochmal ein bisschen mehr erkunden kann, was es verschiedene Sachen gibt.
Blog der Netzbegründung. Ne? Jennifer hat im Blog der Netzbegründung einen sehr ausführlichen und langen Artikel dazu geschrieben, welche Dienste es gibt. Und wie diese Kommunikation der Dienste untereinander funktioniert.
Ja, cool, dann kann man sich da noch mal ein bisschen.
Nehmen wir mit in die Shownotes, das wollte ich schon immer mal sagen.
Genau. Sehr gut. Ja, was ich daran besonders charmant finde, ich meine, jeder wird es wahrscheinlich kennen, gerade auch so in den Chat-Diensten und sowas, durch was man da alles schon so getrieben worden ist, was man alles genutzt hat. Und dann hast du irgendwie Signal, der andere hat Threema und WhatsApp und sowas alles. Und das ist im Fediverse, so wie ich es kennengelernt habe, eben ein bisschen charmanter, dass man da eben wesentlich näher an den Leuten ist und da sagen kann, man kann ein bisschen besser interagieren, auch zwischen Diensten und sowas.
Genau.
Das ist ein großer Vorteil.
Auf die Sprünge. Es gibt, wie heißt das nicht Discord, Reddit-Analogon.
Lemmy.
Lemmy. Also für die Leute, die irgendwie im Discord gebrochen haben, hat sich Lemmy so ein bisschen etabliert.
Reddit meinst du?
Reddit, sorry. Mit Reddit gebrochen haben, hat sich Lemmy so ein bisschen etabliert. Und das ist, glaube ich, auch eine recht aktive Community eigentlich, ne? Also
habe ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, muss ich gestehen. Was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, also die viele Instanzen werden halt von ehrenamtlichen Menschen betreut. Die machen das, weil sie es toll finden. Es ist ja bei uns auch nicht anders, wir machen das ja auch ehrenamtlich. Und was in dem Zuge wichtig ist, man kann Accounts auch von einer auf eine andere Instanz umziehen. Und es geht auch nicht nur zwischen Mastodon und Mastodon, sondern es gibt auch, also ich kann auch einen Account, den ich auf einem Mastodon-Server habe, auf einen GoToSocial-Account umziehen, was eben auch eine dieser Softwaren ist für Kurznachrichten innerhalb des Fediverse.
Okay, das ist spannend. Jetzt fasse ich nochmal zusammen. Also ihr hattet sozusagen den Pain, dass ihr in Diskussionen immer gehört habt, wir erreichen da keine Leute. Jetzt sind wir einige Zahlen durchgegangen und haben gesehen, dass das durchaus wächst mit einem langsamen Schritt und Twitter eher degradiert und sich noch nicht komplett angenähert hat, aber wir auf jeden Fall schon auch für solche Sachen wie Städte oder sowas eine ziemliche Relevanz erreicht haben.
Ich würde es mal andersrum formulieren. Also wir haben bei Mastodon so ein Wachstum von 20-30% über das letzte Jahr, kann man so Pi mal Daumen attestieren. Und wir haben bei X einen konstanten Abfall. Und wo dieser Punkt ist, wo die beiden sich begegnen, das ist verdammt schwer jetzt an den Tag festzumachen. Aber theoretisch ist es auch möglich, dass der schon vorbei ist. Also es kann auch sein, dass wir heute schon in einer Welt leben, in der in Deutschland auf Mastodon mehr passiert als auf Twitter. Das ist durchaus möglich. Also
du meinst für eine spezielle Umgebung, also sowas wie so eine Stadt oder sowas? Oder allgemein
in Summe, sogar? In Summe,
ja. In Summe, okay.
In Summe. Also wenn, dann wäre es noch nicht lange her, aber es wäre theoretisch möglich, dass wir den Punkt schon haben. Bei den Werten, die wir jetzt gerade so haben, reden wir nicht mehr über ein halbes Jahr, bis wir uns da auch einigermaßen sicher sein können. Also die Geschwindigkeit, mit der X degradiert, ist schon beeindruckend. Also X ist eigentlich extrem tot in Deutschland, aber man kann schon sagen, es schauen ihm immer noch extrem viele Leute dabei zu.
Das ist schon gar nicht so schlecht, weil so ein bisschen in Richtung Fazit oder so, was wir daraus lernen sollten, würde ich jetzt auch kommen. Was glaubt ihr denn, für Leute, die bis jetzt noch nichts mit dem Fediverse zu tun hatten, was der richtige Weg ist. Also wir hatten so Analogien gerade hergestellt. Also wenn ich jetzt sozusagen total gerne Instagram konsumiert habe, glaube ich, war Pixelfed so eine Möglichkeit, mal reinzuschauen. Und wir hatten verschiedene andere Analogien auch noch. Also eigentlich deckt es die meisten Use Cases, das Nutzungsverhalten von Leuten ab, oder?
Ja, also ich glaube, an Möglichkeiten, und die man hat, mangelt es auf keinen Fall, auch nicht an Features. Ich glaube, es mangelt auch nicht mehr an Erklärungen. Wenn man nach Erklärungen sucht, wie manche Dinge im Fediverse funktionieren, wird man auch mehr als genug finden. Das ist eigentlich auch nicht mehr die Hürde. Sondern ich glaube, wir sind wirklich an dem Punkt angekommen, an dem das so ein Bekanntheitsproblem letztendlich ist. Also wir bräuchten jetzt so einen Seitenbacher-Moment. Ja?
Lecker.
Ja, also ich meine, wenn wir jetzt, aber da sind wir halt bei dem Problem eines nicht kommerziellen Netzwerks. Ja, ein kommerzielles Netzwerk würde jetzt Radiowerbung schalten, die sagt, Mastodon, bist du schon auf Mastodon? und das haben wir halt nicht. Und die Frage ist natürlich, muss man schauen, ob man dafür Leute gewinnt, um sowas zu machen? Da muss man nicht irgendwie schauen, auch wie man Geld einsammelt für sowas. Oder schaffen wir das auch organisch? Weiß ich nicht. Also ein kommerzielles Netzwerk würde jetzt einfach nur noch eine ganz stupide Kennen Sie schon Kampagne machen.
Na gut, ich meine, wir sind ja in einem politischen Spektrum unterwegs.
Da ist das nochmal wieder so anders. Einkaufen.
Ah, okay.
Ja, so. Also jemandem Geld dafür geben, dass diese Person exklusiv ihre Inhalte auf Plattform X veröffentlicht.
Nee, nicht auf Plattform X.
Nicht auf Plattform X. Entschuldigung.
Das war jetzt zu Meta-Ebene, gell?
Schön. Okay, also
naja, dann kommen wir wieder genau in diesen Konflikt, weil also eigentlich ist ja das Ziel auch dieser...
Es soll ja nicht kommerzialisiert werden.
Genau, dieser Plattform, dass es eben nicht kommerzialisiert wird, und dann widerspricht sich das Ganze, Werbung über Geld zu finanzieren und gleichzeitig halt dazustehen, zu sagen, unser politisches Ziel ist, dass es halt nicht kommerziell ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, wo es gerade knirscht, weswegen da die Popularität an vielen Stellen fehlt.
Da ist ja auch im Fediverse selber, gibt es da ja unterschiedliche Meinungen zu. Also ich hätte mich sehr gefreut, wenn Robert Habeck einen Account auf Grüne Social angelegt hätte. Es gibt aber Menschen, die sagen, ich bin hier in meiner Wohlfühlblase und ich habe es mir hier so eingerichtet in meinem Wohnzimmer und ich möchte nicht, dass da irgendwelche politischen Diskussionen jetzt plötzlich stattfinden.
Und das ist das Schöne am Fediverse. Diese Menschen können sich einfach eine eigene Instanz anlegen und alles außenrum blocken. Das ist möglich. Also das ist ja wirklich das Schöne dran. Also wenn jemand seine eigenen Spielregeln machen möchte, kann er oder sie das auch tun. Trotzdem kann man natürlich aber als Gesamtnetzwerk wachsen und alle irgendwo glücklich machen. Das ist ja eigentlich auch ganz cool.
Ja, also ich muss dafür gar keine eigene Instanz in Betrieb nehmen, sondern ich kann für meinen Account auf Grüne Social entscheiden, ich möchte mit, weiß ich nicht, Mainz.social nichts mehr zu tun haben und deswegen blocke ich die Instanz komplett weg.
Jetzt aber nochmal konkret, wenn ich jetzt im politischen Bereich, gerade auch so in der grünen Blase vielleicht unterwegs bin jetzt irgendwo in einem Büro von einer Abgeordneten angestellt oder bin in einem KV oder sowas und überlege, ob ich ein bisschen Medienarbeit mache. Was wären denn jetzt so die Argumente und was wären so die ersten Schritte, die ich machen könnte, um, gehe jetzt einfach mal auf Mastodon im Fediverse, das bekannter zu machen? Weil ich davon ausgehe, dass ich in 2 Jahren sowieso gefragt werden würde, warum haben wir das nicht schon vorher gemacht?
Also diese Diskussion diese führe ich ja schon lange. Und ich habe tatsächlich, für mich war das Einfachste tatsächlich, dass die Webseite meines Kreisverbandes unter WordPress läuft und es für WordPress ein Activity-Plugin gibt. Dadurch verhält sich meine Webseite wie eine eigene Instanz im Fediverse. Das heißt, jeder Artikel, den ich da veröffentliche, landet als Post im Fediverse. Ich kann diesem Account folgen. Ich kann damit interagieren. Man kann es so einstellen, dass Antworten, die im Fediverse kommen, dann unter dem Blogbeitrag auf der Webseite sind. Und ich glaube, das war so das Einfachste, weil es kein Mehraufwand an der Stelle für die Leute bedeutet, die Webseite oder Social Media betreuen. es gibt dann halt jetzt auch noch dieses Ding, bin ich gestern auch schon drauf angesprochen worden, es gibt so Software, die, da kippt man seine Texte und Bilder rein und dann veröffentlicht die diese Beiträge auf mehreren Plattformen. Das heißt, ich bereite das Ding einmal vor und sage, das möchte ich jetzt auf Instagram, Facebook und Twitter haben und zusätzlich noch auf meinem grünes Social Account. Was ich tatsächlich gestern gelernt habe, ist, dass das im gar nicht so gerne, also ich dachte so, das ist das Ding, was die Social Media Abteilungen brauchen. Tatsächlich ist es aber so, dass Plattformen solche Tools runterranken. Das heißt, ein Post, den ich damit auf Instagram mache, wird nicht mehr so vielen Leuten gezeigt, wie wenn ich den Post einfach nur klassisch aus meiner App einzeln darauf veröffentlicht hätte.
Da wären wir wieder bei den externen Links zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, dass der Algorithmus da so ein bisschen dran hapert. Das ist nämlich bei diesen Plattformen genauso, genau. Ja,
ja, also das habe ich ja egal, wo ich bin, dass ich dann irgendwie, ich soll unbedingt alles in der App hochladen und so weiter, dass ich bloß die App nicht verlasse, sind wir wieder ganz am Anfang. Das ist übrigens auch noch spannend, gerade auch für Leute, die irgendwo einen Account anlegen wollen, dass einfach der Content, der, wenn ich mal einen Link poste in Mastodon und sage, hier, guck mal, auf meiner Homepage habe ich das und das, dass der auch deutlich mehr geklickt wird als auf anderen Plattformen. Jetzt nicht überraschend, ja. Aber das ist halt von den Netzwerken einfach, da hatte Twitter 2024, heise.de hat da Zahlen für vorgelegt, da war Twitter ungefähr doppelt so viel wie Mastodon, aber die hatten halt, weiß nicht, 100 Mal mehr Follower oder so. Also die Größenordnungen gehen da krass auseinander, dass sie einfach sehr viel mehr Rückkanal über ihre Links dann halt haben, wenn sie es im auf Mastodon posten.
Um nochmal kurz auf deine Frage einzugehen, was sind denn jetzt eigentlich die die Argumente und B, die nächsten Schritte? Ich denke, die Argumente, die jetzt auch aus diesen Gespräch rauskommen, sind vor allem die Vorteile von offenen Netzwerken, auch dass man eben Inhalte lesen kann, ohne selber einen Account zu haben, ohne selber halt AGBs akzeptieren zu müssen, kann gerade in der politischen Kommunikation noch ein großer Vorteil sein, weil man eben erstmal in die weite Welt streuen kann, ohne dass es halt irgendeine Beschränkung gibt. Und für viele ist es ja dann nicht mehr Aufwand, weil sie Social Media Content produzieren und es dann eben nur darum geht, entweder mit solchen Tools, wie Norbert das gerade beschrieben hat, oder dann einfach 1:1 nochmal das Ganze in einer anderen App zu veröffentlichen. Und wenn man jetzt tatsächlich im grünen Umfeld unterwegs ist und sagt, für mich oder für meinen Arbeitgeber, weil es irgendeine Abgeordnete etc. ist, möchte ich gerne einen Account erstellen, dann gibt's halt in der Chatbegrünung, da wo wir als Grüne eben unsere internen Kurznachrichten austauschen sozusagen, einen Kanal, der heißt Netzbegründung-Mastodon und da ist ein Link drin, da klickt man drauf und dann kommt man eben zur Registrierung und ich denke, ab dann sind die Schritte so weit klar, dass man das alleine schafft.
Ja, und ich glaube, fürs Onboarding kann man noch mitgeben, letztendlich einfach zu sagen, meldet euch an, postet erstmal gelegentlich was, um ein bisschen warm damit zu werden, verwendet Hashtags dabei, weil das ist natürlich echt ein guter Garant, um auch mit anderen Communities irgendwie in Berührung zu kommen, weil da muss man nicht erst einen Account finden. Es ist halt so wie Twitter damals, es ist ein bisschen Arbeit, die Community auch aufzubauen, aber dafür ist es halt dann auch eine echte.
Für die Leute, die sich erinnern, dass man auch Twitter-Communities aufgebaut hat, vielleicht wieder ein Neuanfang sozusagen, weil man das alte Twitter verloren hat. Du hattest gesagt, Twitter ist tot oder ist fast nur noch halb lebendig, aber viele schauen ihm zu. Das bleibt mir so ein bisschen in Erinnerung von dem Tod, also von dem Talk, den wir jetzt gerade hatten. Ich freue mich, dass wir das Fediverse so ein bisschen weiter vorstellen konnten. Habt ihr noch letzte Worte zu Twitter oder sehen wir uns dann auf Mastodon?
Wir sehen uns sowieso auf Mastodon.
Tschüss, Twitter.
Nee, also so höflich wollen wir da nicht mehr sein.
Tschüss.